4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter platform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Hallo bei FreeFM, es ist Dienstagnachmittag, kurz nach 4. Heute zu Gast in der Plattform sind die Diplom-Sozialpädagoginnen Sonja Fröhlich und Lisbeth Rechel. Beide sind vom Verein Frauen helfen Frauen. Hallo.
Hallo.
Hallo. Was macht ihr denn da genau?
Also der Verein Frauen helfen Frauen ist unsere Arbeitsstelle. Das heißt, der Verein ist, sind unsere Vorstandsfrauen, sind im Verein organisiert und unsere Arbeitsstelle ist die Frauenberatungsstelle und das Frauenhaus. Ist manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen. Das heißt, wir arbeiten in der Olgastraße 143 in der Beratungsstelle und das Frauenhaus ist an einem anonymen Ort. Das gehört aber zusammen.
Und wie ist dieser Verein aufgebaut, beziehungsweise die Beratungsstelle, von der ihr seid? Wie viele Mitarbeiter, was gibt's da?
Also in der Frauenberatungsstelle arbeiten eigentlich alle Kolleginnen, weil da auch unsere Büros sind und natürlich auch die Beratungsräume für die Frauen. Es sind insgesamt 6 Sozialpädagoginnen und eine Verwaltungsfrau, die in der Beratungsstelle arbeiten. Es gibt aber auch den Einsatzort im Frauenhaus, wo 4 Sozialpädagoginnen einfach sich die Arbeit teilen. Und in der Beratungsstelle und im Frauenhaus.
Und wie wird das Ganze finanziert?
Ich fange mal an mit der Frauenberatungsstelle. Es ist insgesamt immer eine Mischfinanzierung, die wir haben. In der Frauenberatungsstelle kriegen wir kommunale Zuschüsse, also hier von der Stadt Ulm. Das ist ein ganz großer Teil, so über die Hälfte von unseren Geldern. Dann kriegen wir Zuschüsse vom Land Baden-Württemberg. Und dann erwirtschaften wir einen Eigenanteil, der ist auch insgesamt sehr groß. Der umfasst verschiedene Projektmittel, Bußgelder von den Gerichten, Spenden. Dann machen wir so Sponsoring auch. Es gibt auch manchmal verschiedenste Organisationen, die für uns etwas veranstalten. Und wir haben auch Einkünfte von den Vereinsmitgliedern. Wir sind ja ein eingetragener Verein.
Und man sollte vielleicht noch sagen, ihr seid beide Sozialpädagoginnen, aber habt verschiedene Einsatzbereiche.
Genau. Dann mache ich vielleicht mit dem Frauenhaus gleich weiter, was die Finanzierung betrifft. Frauenhaus ist so finanziert, dass jede Frau, die zu uns ins Frauenhaus kommt, beim Jobcenter Antrag stellen kann bzw. auch muss, dass die Kosten übernommen werden. Das heißt, es ist nochmal eine andere, also zum einen ein anderer Arbeitsplatz, zum anderen auch eine andere Finanzierung. Und wir haben das aufgeteilt, dass wir nach Bereichen aufgeteilt sind, also häusliche Gewalt, da arbeite ich mit 3 Kolleginnen im Frauenhaus und wir machen auch die Beratung in der Beratungsstelle zu dem Thema. Das heißt, wenn eine Frau von häuslicher Gewalt betroffen ist, was ich nachher nochmal vielleicht genauer erkläre, was das überhaupt bedeutet, der Begriff, dann kommt sie zu uns in die Beratungsstelle und es wird dort geklärt, was denn jetzt die richtige Lösung ist, beziehungsweise welcher Weg für sie der richtige ist, wird mit ihr zusammen bearbeitet.
Und du bist... Und ich bin in dem Bereich sexuelle Gewalt tätig mit einer Kollegin, die auch einen Beratungsbereich hat zum Thema sexueller Missbrauch in der Kindheit. Und da geht es um Einzelberatungen für Frauen. Es geht aber auch um Gruppenangebote. Es geht auch darum, Öffentlichkeitsarbeit zu machen oder Präventionsangebote. Ich glaube, wir kommen im Laufe dieser Stunde in der Plattform auch mehr in die Details.
Auf jeden Fall.
Und können auf jeden Fall dazu auch was sagen. Auch was sexuelle Gewalt, also welche Frauen sich an uns wenden oder wer sich überhaupt noch an uns wenden kann. Ja, aber einfach mal so zum Einstieg, so die beiden großen Bereiche, häusliche Gewalt und sexuelle Gewalt.
Dann hören wir jetzt einen Titel von Keys Caputo. Der Titel heißt New York City und sind dann danach zurück bei der Plattform. Shouting a whisper. Hallo bei der Plattform, mein Name ist Carmen Santiago und bei mir im Studio ist Sonja Fröhlich und Lisbeth Rechel von der Frauenberatungsstelle in Ulm. Ihr kümmert euch um Frauen in Gewaltsituationen. Das ist ja, sage ich mal so schnell dahingesagt, Gewaltsituation. Was bedeutet denn das konkret?
Also Thema häusliche Gewalt, da gibt es verschiedene Definitionen. Für uns ist häusliche Gewalt Gewalt in Paarbeziehungen bzw. in engen sozialen Beziehungen. Es kann auch die Gewalt der Eltern gegenüber den jungen Frauen sein. Diese Gewalt betrifft Frauen in allen sozialen Schichten, alle Nationalitäten und alle Kulturkreise. Und allein in Deutschland soll nach Schätzungen bzw. Studien jede fünfte bis siebte Frau körperliche oder sexuelle Übergriffe durch den Partner erlebt haben. Das heißt, das ist eine ganze Menge und das Dunkelfeld ist noch überhaupt nicht erforscht. Die Gewalt, die wir so sehen, hat viele Gesichter. Also es geht von Beschimpfen, Kontrollieren, von Drohen, Schlagen, Beleidigen bis hin zur Vergewaltigung. Sie kann auch die Kinder betreffen, die entweder direkt betroffen sind oder Zeugen werden, wie die Mutter durch den Partner entsprechende Gewalt erlebt und Opfer wird. Bei häuslicher Gewalt geht es darum, dass der Täter Macht und Kontrolle erlangen will. Das kann ganz harmlos anfangen mit psychischen Erniedrigungen und weitet sich dann in der Regel allmählich auf ziemlich viele Lebensbereiche aus, bis die Frau dann letztendlich, wenn es viele Jahre geht, auch komplett abhängig wird vom Partner.
Das stelle ich mir eben gerade schwierig vor, diese psychische Situation. Wie ist das denn, wenn sich jemand bei euch meldet, so, der wird ja auch Angst haben. Wie geht man denn damit um, dass sich diese Person erstmal öffnet?
Also wenn Frauen bei uns am Telefon sich melden, also die meisten tun das auch, die rufen wirklich bei uns zuerst an, dann geht es allein schon mal im Telefonat mit ihr darum, auch zu gucken, dass sie sich ein bisschen stabilisieren kann, erzählen kann, vor was sie Angst hat. Und dass wir auch ein bisschen einschätzen können, wie sehr gefährdet sie ist. Und wir können ja ganz konkret auch anbieten, dass sie zu uns in die Beratungsstelle kommt, um einfach in einem Beratungsprozess auch zu klären, was kann sie für sich tun, um aus dieser Situation rauszukommen oder welche Möglichkeiten gibt es auch einem gewalttätigen Partner, Nachbarn, Arbeitskollegen entgegenzutreten, wer auch immer derjenige ist, den sie beschuldigt. Und wir können ihr natürlich auch anbieten, sie in das Schutzhaus aufzunehmen, damit Abstand, das ist ganz wichtig, Abstand zum Täter ist immer sehr wichtig, auch ein gefühlter Abstand. Auch manchmal ein innerer Abstand, den man eingeht und sagt, ich lasse mir das von meinem Arbeitskollegen nicht mehr bieten. Diese Frau muss nicht unbedingt ins Frauenhaus, aber eine Frau, die zu Hause Gewalt erlebt, sehr wohl, weil sie den Abstand da nicht bekommen kann.
Und Lisbeth, du hast jetzt gesagt, oft rufen Frauen als erstes an. Also es ist nicht so, dass ihr jetzt aktiv auf jemanden zugeht, sondern der Erstkontakt muss vom
Der Erstkontakt kommt über die Frau oder über Angehörige oder über andere Institutionen, Polizei, Ärzte, andere Beratungsstellen, andere gute Bekannte, die die Frau kennen, verweisen auf unsere Stelle oder rufen manchmal auch im Vorfeld bei uns an und sagen, wir kennen jemanden, können wir die schicken, können wir die auch begleiten, auch das ist möglich. Also auch Angehörige oder Freundinnen können mit der Frau zu uns in die Beratungsstelle kommen. Die sind oft eine wichtige Brücke. Die sind oft wichtig in dem Hilfeannehmen. Es gibt eine hohe Schamgrenze für Frauen, die Gewalt erlebt haben, sich Hilfe zu holen.
Und also ich denke jetzt zum Beispiel an eine konkrete Situation. Die Polizei wird eingeschaltet. Es war irgendeine Gewaltsituation. Jemand hat die Polizei gerufen. Polizei war da, hat eine Anzeige aufgenommen. Dann ist es aber nicht so, dass ihr dann automatisch dort bei dieser Frau vorbeigeht und ihr konkrete Lösungen anbietet, sondern sie muss dann schon sagen, ich möchte aus dieser Situation raus und sich an Frauen helfen, Frauen in diesem Fall wenden.
Da gibt es einen Sonderfall in diesem Feld und zwar durch das Platzverweis, beziehungsweise jetzt heißt es Wohnungsverweis, da gab es eine Änderung in der Bezeichnung, über das Gewaltschutzgesetz. Haben wir mit der Polizei oder haben viele Städte auch was entwickelt, dass wir auf die Frauen zugehen können, zum Beispiel nach einem Platzverweis bzw. Wohnungsverweis. Das wird so gemacht, dass die Frau in der akuten Situation von der Polizei gefragt wird, ob sie einverstanden ist, dass ihre Daten an uns weitergegeben werden und dass sie damit einverstanden ist, dass wir sie dann anrufen bzw. Auch ihren Brief schreiben, dass sie zu uns in Beratung kommen kann. Das funktioniert ganz gut. Also da gehen wir dann einfach auch in dem Fall auf die Frauen zu, weil wir da das Einverständnis auch haben. Es ist uns ganz wichtig, dass Beratung mit dem Einverständnis der Frau nur funktionieren kann. Also das heißt, die Frau muss eine eigene Entscheidung treffen, um auch dahinter zu stehen, weil der Weg, den sie geht aus der Gewaltbeziehung, ist auch wirklich kein leichter und mit vielen Veränderungen verbunden. Und es braucht auch viel Kraft und Stärke, aus so einer Dynamik auszusteigen.
Aber es ist schon, also das ist die einzige Ausnahme, wenn ich jetzt als Nachbar anrufen würde und würde sagen, hier, da ist Gewalt, könntet ihr da mal vorbeigehen? Das würde dann nicht gehen.
Nein, wir sind keine Eingreifstelle. Das heißt, wir haben keinen staatlichen Auftrag und auch keine Rechte, jetzt uns Zugang zur Wohnung zu verschaffen. Oder das kann das Jugendamt kann sowas machen, wenn praktisch Kinderschutz im Vordergrund steht. Die Polizei in dem Fall ist die erste Stelle, wenn es um Schutz und Sicherheit geht. Wenn ein Nachbar hört, er hört Schreie aus der Wohnung, dann ist es die erste Stelle, die Polizei zu rufen, dass die Situation klären und gucken, was ist jetzt notwendig für die Frau. Und dann kommen wir ins Spiel als weitergehendes Beratungs- und Unterstützungsangebot.
Und was bedeutet dann Beratung konkret bei euch?
Also man kann sich ein Stück weit so vorstellen, dass wir eine Frau unterstützen, ihren persönlichen Weg zu gehen. Also das heißt, eigene Entscheidungen zu treffen, möchte sie aus einer häuslichen Gewaltsituation aussteigen, wie sie das Frauenhaus als Hilfe annehmen, möchte sie vielleicht eine Anzeige machen, möchte sie in Therapie vermittelt werden, möchte sie für sich Zeit und Raum haben, um über das Erlebte zu reden. Also das bedeutet dann, dass wir unterstützen, dass die Frau für sich einen Weg findet. Ja, und das Ziel ist erstmal nicht vorgegeben. Also das Ziel geben nicht wir Beraterinnen vor im Sinne von, die muss jetzt ins Frauenhaus, die muss eine Anzeige machen, die muss sich trennen, sondern mit ihr zu gucken, was ist im Moment für sie der gangbare Weg. Wir geben allerdings immer wieder auch ein Stück weit Grundsätze weiter, dass wir sagen, wenn sie in einer Gewaltsituation bleibt und sie nicht sicher ist, also dann kann es sein, dass sich das nicht ändert. Ja, also viele Frauen haben große Hoffnungen, dass der Partner, der Mann, den sie beschuldigen, dass er ihnen Gewalt angetan hat, dass der sich ändert. Und es kann sein, dass das nicht passiert. Und damit muss sie sich auch auseinandersetzen. Und da bieten wir ein Stück weit Unterstützung und sind ein Gegenüber, mit ihr diesen Weg auch zu gehen.
Und wir haben vorher erwähnt, Gewalt ist ziemlich breit gefächert. Wer kann sich denn alles Beratung holen bei euch?
Frauen ab 18 Jahren können bei uns in Beratung kommen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, also von körperlicher, seelischer Gewalt oder davon bedroht sind, die Gewalt im Namen der Ehre erleben, davon betroffen oder bedroht sind, von Stalking betroffen sind, sexuell belästigt, vergewaltigt werden oder wurden, sexuellen Missbrauch in der Kindheit erlebt haben. Das sind so unsere großen Themenschwerpunkte.
In was für einem Zeitraum kann ich mich da an euch wenden? Da sagst du zum Beispiel sexuelle Vergewaltigung oder in der Kindheit sexueller Missbrauch. Das kann ja dann auch gut mal 10 Jahre zurückliegen.
Ja, kann auch noch länger zurückliegen, wenn 70-jährige Frau kommt und sagt, es ist vor 50 Jahren passiert, dann liegt das 50 Jahre zurück. Also da gibt es jetzt so kein Maß. Ja? Wichtig ist uns, dass die Frau für sich diesen Weg gehen kann. Und wenn das gestern passiert ist, dann ist mehr Krisenintervention angesagt. Dann ist es wichtig, für Sicherheit und Schutz zu sorgen und auch für was ist in den nächsten Tagen wichtig? Wenn eine Frau sagt, es ist vor 20 Jahren passiert, dann ist da nicht so eine Drucksituation. Also dann muss der Termin auch nicht gleich am nächsten Tag sein. Dann reicht es vielleicht auch zu sagen, in 2-3 Tagen haben wir einen freien Beratungstermin am Nachmittag.
Und wird man auch beraten, zum Beispiel bei Behördengängen oder sowas, wenn man zum Beispiel nicht so gut Deutsch kann?
Ja, also im Frauenhaus ist es zum Beispiel ein ganz großer Bereich, die Begleitung und Beratung der Frauen, die sich im Frauenhaus aufhalten, zu den Behörden, vor allem zum Jobcenter, zum Amtsgericht, zu einer Ausländerbehörde, weil es da einfach am Anfang auch ganz, ganz viele Dinge zu klären gibt und die Frauen die Wege zum Teil nicht kennen, beziehungsweise auch Sprachschwierigkeiten dahinter stehen. Wir wollen am Anfang viel begleiten, damit die Frauen später die Wege alleine gehen können. Also so Hilfe zur Selbsthilfe, auch Entwicklung von eigenen Kräften wieder.
Die Frauen, die zu euch kommen, die sind dann wahrscheinlich sehr abhängig oder haben wenig Selbstbewusstsein. Oder wie muss man sich das vorstellen? Wer steht da bei euch vor der Tür?
Häusliche Gewalt hat grundsätzlich die Dynamik, dass die Frau im Laufe der Zeit immer mehr die Kraft, also so das Vertrauen in ihre eigenen Kräfte verliert. Die Kräfte sind noch da, die sind aber sehr verschüttet. Es ist ja auch ein System, das diese Kräfte unterhöhlt, die Frau abhängig macht. Ich habe vorhin gesagt, dass häusliche Gewalt bzw. auch sexuelle Gewalt auch in allen Schichten vorkommt. Frauen, die sich an uns wenden oder auch ins Frauenhaus kommen, sind häufig diejenigen, wo viele Probleme zusammentreffen, die einfach auch rechtlich, finanziell, gesellschaftlich nicht so gut gestellt sind. Jetzt Frauen, die zum Beispiel ein eigenes Einkommen haben, ihre Rechte kennen, die haben unter Umständen andere Möglichkeiten, als jetzt ins Frauenhaus zu gehen.
Und wenn es in dem Bereich sexuelle Gewalt geht, geht es immer auch darum, viel mit abzuklären, was so im Wohnumfeld von der Frau auch ist. Also wo Sicherheiten da sind, wer unterstützt auch. Also das ist auch so Sinn der Beratung, ein bisschen zu gucken, wo hat die Frau auch Unterstützung. Also hat sie eine sichere Unterkunft, kann sie da wohnen, hat sie einen Arbeitsplatz, hat sie Geld. Also so, wie geht es ihr in der Gesundheit? Viele Frauen kommen zu uns mit den Auswirkungen von erlebter Gewalt. Also viele in der aktuellen Situation, aber viele auch mit den Auswirkungen. Und dann auch zu gucken, wie sieht ihr Ressourcenfeld aus? Also wo hat sie Unterstützungen? Das ist manchmal wichtig, das auch in den Blick zu holen. Und nicht nur an dem zu gucken, was ist gerade alles nicht so gut gelaufen.
Was natürlich dann auch, wenn man auf die Ressourcen hinweist, wieder Selbstvertrauen richtig, vermittelt.
Ja. Und wir machen speziell zum Thema Selbstvertrauen oder Ressourcenaktivierung auch Gruppenangebote. Also da geht es nicht immer so in dem 1:1 von Beraterin zu der Frau, die zu uns kommt, sondern eher auch im Austausch unter den Frauen, dass die sich auch gut in einer geleiteten Gruppe zu den Themen Selbstvertrauen, auch ein Stück weit Achtsamkeit oder eigene Stärken wiederzufinden, eigene Ressourcen wiederzufinden, dass die sich auch austauschen.
Klappt das gut in der Gruppe? Also können die sich dann öffnen?
Es geht insofern gut, weil die wissen, alle anderen Frauen haben auch Gewalt erlebt, auch wenn diese Gewalterfahrung da nicht benannt wird. In unseren Gruppen geht es nicht um die jeweilige eigene Gewalterfahrung, sondern eher so, und was unterstützt jetzt die Gruppe, dass wir wieder mehr Zugang zu den eigenen Quellen, Kraftquellen auch finden. Und das ist schon eine Power, die die Frauen da auch mitbringen.
Gut, dann gehen wir nochmal in die Musik und sind dann zurück mit ein paar rechtlichen Eckpunkten und was hat das für Konsequenzen, wenn ich mich melde? Was muss ich, was kann ich, muss ich überhaupt? Wir hören uns gleich wieder bei der Plattform. Hallo bei der Plattform. Heute sind Sonja Fröhlich und Lisbeth Rechel der Frauenberatungsstelle in Ulm zu Gast. Hallo. Und wann kann ich mich denn bei euch beraten lassen, wenn ich das in Anspruch nehmen möchte?
Du fragst jetzt nach unserer Erreichbarkeit.
Ja, ganz genau.
Also telefonisch sind wir erreichbar Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und Montag bis Donnerstag zusätzlich nachmittags noch von 14 bis 16 Uhr. Das sind aber die Zeiten, in denen man bei uns telefonisch anrufen kann und auch Termine vereinbaren, die aber auch außerhalb dieser Zeiten liegen können, je nach Bedarf und individueller Situation. Frauen, die akut von häuslicher Gewalt betroffen sind, die können auch mal mit den Koffern einfach vor der Tür stehen. Die Gewalt richtet sich ja nicht nach irgendwelchen Telefonzeiten. Sollte eine Frau abends und am Wochenende Hilfe benötigen, haben wir einen Anrufbeantworter geschaltet, wo die wichtigsten Dinge drauf gesprochen sind, was die Frau als nächste Schritte tun kann. Da wir finanziell bzw. personell nicht so gut ausgestattet sind, das heißt, wir sind alle nur in Teilzeit berufstätig bei Frauen helfen Frauen, ist es so, dass wir für nachts und am Wochenende keine Aufnahmen gewährleisten können. Das heißt, wir haben eine Sonderregelung getroffen. Aber das kommt dann alles auf diesem Anrufbeantworter für wirklich die Frauen, die dann davon betroffen sind. Die können dann sich entsprechend die Hilfe holen über Polizei und Telefonseelsorge.
Frauen, die sich melden, ist das dann anonym oder müssen die Namen alles hinterlassen?
Also wenn eine Frau bei uns anruft und am Telefon sagt, sie möchte ihren Namen nicht sagen, ist das völlig in Ordnung? Meistens möchte sie dann ein Beratungsgespräch am Telefon und gar keinen Termin. Und das ist auch gut so. Also es dürfen viele Frauen bei uns auch eine telefonische Beratung abfragen. Und wenn eine Frau einen Termin möchte oder vielleicht sogar im Frauenhaus aufgenommen werden möchte, ist schon wichtig, weil wir einfach eine örtliche Zuständigkeit auch haben, speziell auch fürs Frauenhaus, dass wir auch sicher sein können, dass wir sie aufnehmen können. Dann muss sie aus Ulm sein oder es muss insgesamt mit ihr gut abgesprochen werden, wenn sie aus einer anderen Stadt nach Ulm kommen möchte, ob das überhaupt auch geht. Und wenn Frau einfach auch längere Zeit anonym bleiben möchte, auch im persönlichen Gespräch, ist das auch in Ordnung. Aber das klärt sich relativ bald auch, wenn eine Frau ein-, zwei-, dreimal bei uns war oder mit uns telefoniert hat, dann sind auch die ersten Schwellenängste überstanden und dann kann die auch sagen, ich wohne in Ulm oder ich wohne ganz weit weg, aber ich wollte einfach mal mit Ihnen mal telefonieren.
Ganz wichtig ist, denke ich, dabei, dass wir mit den Frauen von Anfang an besprechen, dass alles, was sie uns anvertrauen, geheim bleibt. Das heißt, dass wir einfach auch zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, also Schweigepflicht haben, dass wir niemandem, der bei uns anruft oder an der Tür steht, Auskunft geben, dass die Frau sich bei uns Beratung gesucht hat oder auch im Frauenhaus ist. Ich denke, das ist einfach auch so ein Eckpunkt, der für die meisten Frauen ganz wichtig ist, dass sie wissen, wenn da jetzt mein Mann anruft und fragt, habe ich hier angerufen, dann kriegt er keine Auskunft drüber.
Und man muss auch nicht das Bedenken haben, wenn ihr Adressen, Namen und sowas habt, dass er die an andere Institutionen weitergibt und die dann plötzlich vor der Tür stehen oder ähnliches.
Nein, wir unterliegen, wie gesagt, der Schweigepflicht.
Und du hattest jetzt das Frauenhaus erwähnt, Lisbeth. Wie ist das? Eine Frau ruft an und sagt, ich möchte ins Frauenhaus. So wird das ja wahrscheinlich
nicht laufen. Es machen viele Frauen, die bei uns anrufen und sagen, sie möchten ins Frauenhaus. Wir klären mit der Anruferin, ob das die einzige Lösung ist für sie, also ob sie vielleicht auch noch eine andere Möglichkeit auch hat, nämlich Polizei zu rufen in einer Akutsituation, damit der Täter einen Wohnungsverweis bekommt. Und wir klären mit ihr auch, ob unser Frauenhaus sie aufnehmen kann, also ob wir auch freie Plätze haben. Wenn eine Frau aus einem angrenzenden Landkreis anruft, können wir die nicht bei uns aufnehmen. Da gibt es einfach auch andere Frauenhäuser, die zuständig sind. Also wir müssen immer im Gespräch mit der Frau auch erstmal gucken, können wir ihr helfen und ist es auch die richtige Hilfe. Wenn eine Frau anruft und sagt, sie hat gerade Schulden und kann die Miete nicht mehr zahlen und möchte ins Frauenhaus, dann können wir sie nicht unterstützen, weil unser Frauenhaus ein Schutzhaus für Frauen ist, die Gewalt erleben, und zwar zu Hause Gewalt erleben. Also wir müssen immer wieder auch abklären mit der Anruferin, ob unsere Hilfe auch die geeignete ist.
Und das ist wirklich so explizit getrennt. Also zum Beispiel Ulm-Neu-Ulm wird ja oft zusammengeworfen.
Ja, aber es sind zwei verschiedene Bundesländer. Einmal Baden-Württemberg und einmal Bayern. Und da gibt es die Donau, die ist die Grenze. Und wir müssen immer fragen, wo wohnen Sie denn?
Ist es denn so, dass Frauen dann oft, oder wenn die anrufen und ins Frauenhaus möchten, gerade mit Absicht in einer anderen Stadt einquartiert werden möchten?
Ja, also wenn die Gefährdung vor Ort zu groß ist, dann kommen Frauen auch aus Städten weit weg oder Landkreisen weit weg zu uns. Das ist immer auch so eine Auseinandersetzung damit, die jede Frau dann auch trifft. Wie sicher fühlt sie sich noch in ihrem Wohnort? Ist da viel Verwandtschaft des Mannes? Wie bedrohlich ist der Mann? Sucht er sie? Bedroht er sie? Das Ausmaß der Gewalt muss dann auch erfragt werden. Und dann macht es schon auch bei manchen Frauen Sinn, dass sie auch weit weggehen, um erstmal Schutz und Sicherheit zu haben. Das steht halt über allem, dieses Schutz und Sicherheit. Und da kann man nicht genau genug hinschauen.
Diese Frauenhäuser sind, die Standorte sind geheim?
Ja, es gibt Anlaufstellen für die Frauenhäuser in den Städten. Also wir haben ja die Olga-Straße 143 als Anlaufstelle. Der Standort des Frauenhauses ist geheim.
Also da kann jetzt auch nicht irgendwie ein gewiefter Ehemann oder irgendwas beim Einwohnermeldeamt anrufen und da was rausfinden. Oder die Leute denken sich ja bestimmt so einiges aus, um so eine Adresse aufzuspüren.
Ja. Jede Frau, die bei uns dann angemeldet wird, bekommt eine Auskunftssperre. Das heißt, beim Einwohnermeldeamt oder bei der Ausländerbehörde wird ein Sperrvermerk im Computer hinterlegt, dass niemand, der dort anruft, überhaupt eine Auskunft bekommt über die Adresse der Frau.
Und angenommen, man kommt jetzt in so ein Frauenhaus, wie lange kann man denn dort bleiben?
Solange, bis sich eine neue Perspektive bzw. Wohnsituation ergibt. Das heißt, Frauen können bleiben von einem Tag bis zu einem Jahr, je nach individueller Situation und wie sie sich entscheiden, was danach passiert. Ungefähr 9% der Frauen sind im letzten Jahr zum Partner zurückgegangen. Die bleiben meist nicht lange im Frauenhaus, weil sich in den ersten ein, zwei Wochen herauskristallisiert, ob die dem Partner noch eine neue Chance geben wollen. Es gab aber auch schon Familien, vor allem mit vielen Kindern, die dann bis zum Jahr im Frauenhaus waren, auch einen hohen Beratungs- und Betreuungsbedarf hatten, aber dann auch natürlich Probleme hatten, eine geeignete Wohnung zu finden.
Jetzt habe ich zwei Fragen. Zum einen, kann man denn die Kinder mit ins Frauenhaus nehmen?
Ja. Ist ein Frauen- und Kinderschutzhaus, kann man so sagen. Es heißt zwar immer Frauenhaus, aber die Kinder sind, die Hälfte der Bewohner im Frauenhaus sind Kinder. Also so circa 40 pro Jahr. Das ist ziemlich ausgeglichen. Ist ja auch so, dass glaube ich, die Hälfte der Frauen, ich habe jetzt die Zahlen gerade nicht ganz parat, mit Kindern kommen.
Okay, und meine zweite Frage lautet, 9% hast du gesagt, gehen zurück, ungefähr, laut der Statistik 2012.
2012, die neueste, ja.
Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, dass es nur 9% sind. Ich hätte jetzt gedacht, das ist höher. Aber woher denkst du, kommt das? Kommt es durch die Emanzipation?
Eine Frau, die ins Frauenhaus geht, hat sich in der Regel schon viele Gedanken gemacht und einiges vielleicht auch in Beratung schon hinter sich und überlegt diesen Schritt oft ziemlich genau. Das heißt, die meisten sind, wenn sie im Frauenhaus sind, schon ein Stück weit darauf vorbereitet, einfach eine andere Perspektive zu wählen. Und die Frauen, die zurückgehen, davon kommt dann auch ein gewisser Anteil wieder zu uns. Also das heißt, nach ein, zwei, drei Jahren haben wir dann auch Wiederholerinnen, die dann zu uns kommen. Weil laut einer Statistik nur in circa 5%, 5-10% der Fällen von häuslicher Gewalt löst sich die Gewalt. Also das heißt, das muss ich anders anfangen, verheddere ich mich. Bei 90% löst sich die Gewalt nur durch eine Trennung auf. So rum ist es verständlich. Also nur 5-10% der Fälle häuslicher Gewalt werden im Laufe der Zeit besser, beziehungsweise entweder durch eine Therapie oder andere Maßnahmen verschwindet die Gewalt oder wird weniger. Aber bei den meisten ist nur durch die Trennung ein Auflösen der Gewalt möglich.
Und wie ist das jetzt? Ich bin im Frauenhaus angekommen. Wie geht es dann weiter, wenn ich finanziell abhängig bin, zum Beispiel vom Partner? Dann kann ich mir ja nicht einfach so eine Wohnung suchen. Brauche ich Referenzen? Brauche ich Geld dafür, mir was Neues aufzubauen? Wie begleitet dann ihr die Leute weiter nach dem Frauenhaus? Kommt dazu Gerichtsverhandlungen oder?
Also die finanzielle Absicherung ist sofort bei Aufnahme ins Frauenhaus natürlich Thema, weil das ja auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Frauen, die kein eigenes Einkommen haben, bekommen Arbeitslosengeld 2 vom Jobcenter. Bekommen das auch anschließend nach dem Frauenhausaufenthalt beziehungsweise dann die Miete noch dazu bezahlt. Das heißt, die bekommen dann sozialen Wohnraum. Und wir helfen den Frauen dabei, indem wir sie zum Beispiel zu der UWS begleiten. Die sind dort dann angemeldet bei der Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft oder auch Hinweise und Tipps geben, wie sie noch auf anderem Wege eine Wohnung finden können. Wichtig ist aber, dass diese Absicherung durch Arbeitslosengeld II ein Rechtsanspruch ist, der den meisten Frauen dann einfach auch zusteht, weil die wenigsten haben ein eigenes Einkommen im Frauenhaus.
Und wenn dann eine eigene Wohnung gefunden ist oder wenn es zu einem Urteil kam bei sexuellen Übergriffen, ist es dann vorbei mit der Beratung oder begleitet ihr die Leute dann noch weiter?
Also wenn es den Bereich sexuelle Gewalt betrifft oder sexuelle Übergriffe, dann ist das auch oft ein relativ längerer Prozess von Kontakten, den man hat, gerade wenn es um Verhandlungen geht, um auch Unterstützung im Gerichtsverfahren, im Strafgerichtsverfahren. Dann endet das nicht mit dem Urteil, weil es für viele Frauen wichtig ist, einfach auch so einen Termin bei Gericht danach zu besprechen, weil man ja auch erstmal nicht weiß, wie das Urteil ausfällt. Es gibt Einstellungen, es gibt Bewährungsstrafen, es gibt Freiheitsstrafen, es gibt Verurteilungen mit Haft, die wirken ja ganz unterschiedlich auch. Und dann geht es ja auch darum, und was bedeutet dieses Urteil jetzt für mich? Ist es für mich gerecht? Oder kann ich das überhaupt annehmen? Oder habe ich noch ganz viel Wut und Ärger im Bauch, was ja auch emotional gut verständlich ist und auch da sein darf? Und wohin damit? Es ist oftmals, wenn ich Frauen unterstütze im Strafverfahren, so, dass nach einem Gerichtsverfahren auch so eine Vermittlung in Therapie stattfindet, wenn die Frau nicht vorher schon ein Stück weit therapeutische Hilfe in Anspruch genommen hat. Weil das nur der eine Teil ist, den wir auch leisten können, nämlich wir sind so eine Krisen- und Anlaufstelle und auch eine Beratungsstelle, die eine gute Überbrückung machen kann für eine gewisse Zeit, aber wir sind keine therapeutische Einrichtung. Und wenn Frau über einen längeren Zeitraum oder eine heftige Form von Gewalt erlebt hat, dann macht es was mit ihrer Seele, mit ihrem Körper. Wir kriegen oft die Auswirkungen von Gewalt mit und können von daher auch gut weitervermitteln an andere Einrichtungen, die es gibt, oder eben auch an niedergelassene Therapeutinnen und Therapeuten.
Ich denke, da wartet auch viel psychischer Druck auch noch danach. Also wenn man jetzt häusliche Gewalt zum Beispiel erlebt und die Nachbarn haben das mitbekommen, dann muss man auch mal erst mal lernen, damit umzugehen, dass die Leute über einen sprechen oder dass Verwandte vielleicht von der männlichen Seite kein Verständnis zeigen und meinen noch, wie konntest du das tun?
Mhm. Ja, also wir bieten zum einen nach dem Frauenhaus eine Nachbetreuung an. Das heißt, wir können auch noch Beratungsgespräche anbieten nach dem Frauenhaus, entweder um den Frauen zu helfen, sich im neuen Wohnumfeld wieder zurechtzufinden, weil in der Regel beziehen sie eine neue Wohnung, oder aber wenn Frauen in die alte Wohnung zurückgehen, weil zum Beispiel der Mann die Wohnung verlassen musste, weil er übers Gericht einen Wohnungsverweis bekommen hat, dann geht es natürlich schon darum, wie kann die Frau in dieser Wohnung auch weiterleben, wie kann sie das verarbeiten, was passiert ist, wie kann sie mit dem umgehen, was aus dem Umfeld noch kommt. Also da ist auch noch ziemlich viel Beratungsbetreuungsbedarf da anschließend.
Wir hören jetzt noch einen Titel von Nick Cave und den Bad Seeds und sind danach zurück und dann sprechen wir auch darüber, wie geht ihr denn mit solchen Situationen um? Was macht das mit euch, wenn ihr schlimme Gewaltsituationen mitbekommt. She was a cat. Zurück bei der Plattform, heute mit dem Verein Frauen helfen Frauen. Zu Gast sind Sonja Fröhlich und Lisbeth Rechel. Und ihr arbeitet eben direkt an den Frauen in eurer Beratungsstelle. Wie geht ihr denn damit um, wenn ihr so heftige Geschichten hört und seht?
Ja, das Thema Psychohygiene ist bei uns natürlich schon auch ein großes Thema. Ja, das heißt, wir schauen genau hin, was macht es auch mit uns. Das heißt, wir gehen achtsam damit um, was unsere eigene Befindlichkeit betrifft und haben entsprechende Unterstützungssysteme. Das bedeutet, wir haben regelmäßig Teamsitzungen in unseren unterschiedlichen Arbeitsfeldern. Wir haben Supervision 8-mal im Jahr, wo wir bestimmte Themen oder übergreifende Fälle auch mal bearbeiten können. Es ist ganz wichtig, ein gutes Team zu haben, in dem man sich regelmäßig austauschen kann. Vor allem auch in der Frauenhausarbeit ist es wichtig, auch mal zwischen Tür und Angel gute Gespräche führen zu können, sie mit der Kollegin auszutauschen, zu sagen, ich weiß nicht, ich hängt da gerade fest oder da komme ich gerade nicht so klar damit, weil mich das jetzt besonders berührt. Genau, Fortbildungen sind auch ein wichtiger Bereich, um einfach auch viel zu lernen über das Wesen von Gewalt und über den Umgang damit und was es da auch für neue Erkenntnisse gibt. Dann ist es natürlich auch immer wichtig, zu gucken, was ist jetzt der Anteil der Frau. Wenn zum Beispiel eine Frau wieder zurückgeht und wir sehen, die geht in die gewaltgeprägte Lebenssituation zurück, hat vielleicht noch Kinder dabei, dann mit ihr nochmal genauer hinzuschauen, wie kann sie sich denn dort schützen, was hat sie denn im Frauenhaus auch dazugelernt, was nimmt sie mit, ein Paket, an Unterstützung, dann kann man sie auch besser ziehen lassen. Wo natürlich immer so Knackpunkte sind, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, ist, wenn wir mitbekommen, dass Frauen und Kinder in eine gefährliche Situation zurückgehen, dann müssen wir auch entsprechend anders handeln. Das heißt, dann müssten wir auch über den Kopf der Frau hinweg auch mal mit dem Jugendamt Kontakt aufnehmen. Das heißt, da bleiben wir nicht bei uns, da können wir die Belastung auch nicht so einfach bei uns lassen, sondern müssen wir auch andere Hilfesysteme zum Schutz der Kinder zum Beispiel dann mit einschalten.
Wie ist das bei der sexuellen Gewalt?
Wir arbeiten ja mit erwachsenen Frauen, nicht mit Kindern, die sexuelle Gewalt erlebt haben. Von daher bleibt die Verantwortung immer bei der erwachsenen Frau, wenn sie auch zurückgeht in eine Beziehungssituation, wo es sexuelle Übergriffe gegeben hat. oder auch an einem Arbeitsplatz bleibt, wo sie sexuell belästigt wird oder auch dort nicht offenlegen möchte, dass sie sexuell belästigt wird. Also da greifen wir ja nicht ein. Das ist ein Stück weit wirklich Handlungsfeld der Frau und es bleibt ihre Entscheidung, ob sie da etwas sagen möchte oder ob sie etwas verändern möchte. Was ich allerdings auch gut kenne, sind einfach Situationen am Gericht, wenn ein Beschuldigter, ein Angeklagter nicht verurteilt werden konnte, mangels Beweisen, und man doch relativ viel weiß von der Frau, was ihr angetan wurde und das doch bei uns sehr glaubhaft ankam, dass ihr das passiert ist. Dann ein Stück weit auch zu sagen, das ist aber so, man konnte es eben nicht nachweisen, das ist nur der eine Weg übers Gericht. Der andere Weg ist auch, wie kann sie für sich besser sorgen, dass ihr trotzdem geglaubt wird. Also so da auch mit ihr zu arbeiten. Das ist schon manchmal auch nicht ganz so leicht, weil die Gesellschaft sehr danach schaut, ist jemand verurteilt worden oder nicht.
Aber auch andersherum. Also ich denke da an prominente Beispiele, die wegen sexuellen Vergehen zum Beispiel angeklagt wurden und dann ist es im Endeffekt egal, ob verurteilt oder nicht. Den Stempel, den hat man dann definitiv. Also war das jetzt öfters mal in den Medien bei prominenten Leuten.
Auf ja, der oder die Seite. Frauen kriegen einen Stempel, sie haben eine Falschanzeige gemacht. Ist auch heftig, ja. Wenn eine Frau tatsächlich vergewaltigt worden ist und es ist nicht nachzuweisen nach den Bedingungen, die unser Strafrecht hat, wenn die dann anzeigt und es dann der Spieß umgedreht wird, sie ist diejenige, die die Falschaussage, also eine Falschanzeige gemacht hat. Das ist schon auch bitter dann für die Frau, dann da nicht gesehen zu werden und Recht zu bekommen.
Ja, dann hat man einmal die gesellschaftlichen Folgen, aber auch zum anderen das Vertrauen dann verloren und traut sich beim nächsten Mal eben vielleicht nicht diesen Weg zu gehen.
Ja, oder auch, wir haben ja viel auch mit Frauen zu tun, die Missbrauch in der Kindheit erlebt haben. Wenn denen nicht geglaubt wurde, dann fällt es ihnen im Erwachsenenleben auch schwerer, sich anzuvertrauen und sich Unterstützung zu holen. Und von daher ist es wichtig auch, wir haben ja so einen Grundsatz, dass wir sagen, wir glauben der Frau, wenn die uns berichtet, dass es diese Gewalt auch gab. Uns muss sie nicht beweisen. Das ist manchmal ein guter Zugang für die Frauen. Das ist ja, hier muss ich nicht offenlegen, ich muss nicht beweisen, die glauben mir das. Und dann kann man besser auch gucken, und was braucht sie jetzt? Sie muss es uns nicht beweisen, von daher ist sie nicht in dieser Rechtfertigung.
Als Beraterin ist es dann aber wahrscheinlich recht schwer, wenn zum Beispiel einer Frau nicht geglaubt wird, dass man das abends nicht mit ins Bett nimmt, weil man das dann selbst als ungerecht empfindet oder man ist ja auch nur ein Mensch. Gibt es denn da auch so präventive Maßnahmen, dass man zum Beispiel vor einem Gespräch sich selbst nochmal sagt, hier musst du eine Distanz wahren oder irgendwelche Techniken, dass man da nicht so sich also aufsaugen lässt.
Wir sind ja alle professionell ausgebildet, ja. Und haben ein Studium, wir haben Weiterbildungen, wir haben unsere Teams. Natürlich achten wir auch auf bestimmte Techniken, ja, um auch uns zu zentrieren, uns zu erden, also so bei uns auch zu bleiben und auch für eine Struktur zu sorgen, ja, auch nach einer Begrenzung zu gucken. So, man kann nicht den ganzen Nachmittag sich die Gewalterfahrung mit einer Frau angucken, weil das hilft der Frau ja auch nicht weiter. Ja, man muss ja mit ihr auch Schritte erarbeiten und was will sie als nächstes machen? Also wo braucht sie eine Entscheidungshilfe? Wo braucht sie vielleicht auch mehr Informationen? Wo muss sie sich vielleicht auch von einer Rechtsanwältin auch noch ganz klare Informationen einholen? Also mit ihr auch ein bisschen so das erarbeiten, was jetzt dann auch noch kommen wird. So.
Und ihr bietet auch präventive Maßnahmen an von eurer Beratungsstelle. Wie sehen die denn aus für Frauen?
Also präventive Maßnahmen sind einfach auch Veranstaltungen, sind Schulveranstaltungen oder Veranstaltungen, die wir in Ausbildungseinrichtungen machen zum Thema sexuelle Übergriffe, aber auch Schulveranstaltungen in der 5. und 6. Klasse, wenn es um das Thema häusliche Gewalt im Erleben von Mädchen und Jungs geht. Da haben wir einfach ausgearbeitete Konzepte, die sich gut bewährt haben über 10 Jahre hinweg, sodass wir sagen, wir machen speziell auch was zum Thema sexuelle Belästigung oder auch speziell Belästigung am Arbeitsplatz, um auch mit den jeweiligen Klassen oder Betrieben auch auch genau zu gucken, was brauchen die jetzt an Information, an Aufklärung, aber auch an klaren Appellen, so wie können sie sich auch wehren, wenn eine sexuelle Belästigung passiert, die jedem von uns auch passieren kann. Also vor der Belästigung kann man sich nicht so gut schützen, aber man kann sich wehren, wenn man merkt, da werden Grenzen übertreten, dass man sensibler wird, dass man mehr hinspürt, was ist noch in Ordnung. Und da können Schulen und Ausbildungseinrichtungen sehr gut unterstützen, dass das auch ernst genommen wird.
Wie gehe ich denn am besten vor? Werde ich am Arbeitsplatz zum Beispiel sexuell belästigt? Angenommen, jemand fasst mich an oder auch verbal äußert sich obszön. Was mache ich denn dann am besten?
Also das Effektivste ist wirklich, in der gleichen Situation zu reagieren, wenn das möglich ist. Und zwar so zu reagieren, dass das Gegenüber deutlich hört und sieht, dass sein Verhalten nicht in Ordnung war. Das heißt, ein deutliches Benennen, dass es eine sexuelle Belästigung ist, dass man das nicht möchte, ja, und das am besten in Worten und in Gesten und mit der ganzen Körperhaltung. Das kann man oft nicht auf Anhieb. Das muss man manchmal lernen. Das kann man in Rollenspielen auch einüben. Das kann man sich bewusst machen. Und wenn man das nicht in der direkten Form kann, dann empfehlen wir einfach den jungen Frauen oder den Männern, mit denen wir auch immer arbeiten, es sich aufzuschreiben und später dieser Person gegenüber einfach zu präsentieren oder sich anzuvertrauen und anderen in der Klasse, im Betrieb, das einfach auch offen zu machen. Ja? Und es gibt Schutzmaßnahmen heutzutage. Es gibt gesetzliche Regelungen, dass man am Arbeitsplatz geschützt werden muss vor sexueller Belästigung. Das heißt, die Betriebe haben eine Verpflichtung, tätig zu werden. Wenn sie das unterlassen, kann man sogar gerichtlich und rechtlich gegen den Betrieb vorgehen. Wir versuchen aber viel früher erst immer zu sagen, schulen Sie Ihre Mitarbeiterinnen, Ihre Mitarbeiter, dass sie sich gut wehren können, dass sie das ernst nehmen. Da kann man ganz viel machen, Plakate aufhängen, man kann in E-Mail-Verteiler auffordern, dass wenn etwas ist, dass es Ansprechpersonen gibt, an die man sich wenden kann. Also es gibt ganz vielfältige Möglichkeiten, dass man deutlich macht, dass sexuelle Belästigung nicht in Ordnung ist und dass man sich dafür einsetzt, sodass diejenigen, die es betrifft, auch mitbekommen, okay, sie sind da gar nicht alleine. Also sie dürfen sich auch Hilfe holen.
Ja, da muss man auch erstmal diese Schamgrenze wieder überwinden. Ja. Das ist wahrscheinlich das Hauptproblem, zu erkennen, was überhaupt gerade passiert und das dann auch noch einzugestehen.
Ja.
Wir sind schon in den letzten Minuten der Sendung. Wir haben jetzt gehört, es gibt ein breites Spektrum an Gewalt, von häuslicher Gewalt bis sexueller Gewalt. Und wenn man mit euch in Kontakt treten möchte, wo kann man sich denn da erkundigen?
Also in der Olgastraße 143. Vielleicht unsere Website, die ist am prägnantesten. Also www.fhf-ulm.de. Da sind erstmal die wichtigsten Informationen zum Nachlesen nochmal drauf. Telefonnummer ist auch bekannt, beziehungsweise wir legen großen Wert darauf, auch eine breite Öffentlichkeit anzusprechen. Wir legen Flyer aus, wir legen Auswegkarten vom runden Tisch aus. Also wenn man sich ein bisschen auch im Stadtbild Ulm orientiert, dann liegen in Arztpraxen beziehungsweise bei verschiedenen Behörden einfach unsere Flyer auch. Soll ich die Telefonnummer auch nochmal sagen?
Sag sie gerne.
Also es wäre die 0731 619906.
Okay, und habt ihr jetzt noch letzte Worte, was euch noch besonders wichtig ist, vielleicht irgendwas?
Also wir wollen den Frauen immer Mut machen. Mut, dass sie sich trauen, sich aus einer Gewaltsituation zu lösen, dass sie es ansprechen, dass sie sich Hilfe holen, dass sie nicht damit alleine bleiben. Weil wenn sie mit dem, was ihnen passiert, alleine bleiben, dann stärkt das nur den Täter. Also das, dann unterstützt man letztendlich das System. Und wenn wir das den Frauen ein bisschen auch deutlich machen und sagen, und wenn sie sich anvertrauen und an Dritte wenden, dann haben sie eine Verbündete oder einen Verbündeten. Und das ist gut so. Und die Person kann ein bisschen unterstützen, auch wirklich diesen Weg auch dann zu gehen. Also es ist einfach sehr hilfreich, sich Unterstützerinnen und Unterstützer zu suchen. Das kann im privaten Bereich sein, wie eben im professionellen Bereich. Wir übernehmen den professionellen Bereich und die Frauen können sich jederzeit eben an ihre Familien oder an ihre Freundinnen auch wenden. Auch das ist wichtig.
Okay, dann vielen Dank, Lisbeth. Vielen Dank, Sonja, dass ihr da wart. Ihr habt die Plattform gehört am Dienstag, den 23. April. Zu Gast war die Beratungsstelle für Frauen aus Ulm. Mein Name ist Carmen Santiago und ich wünsche dir noch einen schönen Dienstag.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6.